herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal traf es eine Person, die bereits einmal hier in dieser Reihe Okay Cool trifft zu Gast war. Und deswegen, in guter alter Tradition, heißt die heutige Folge nicht Okay Cool trifft, sondern um Gottes Willen, was kann es wohl bedeuten? Okay Cool trifft wieder. Und zwar traf ich Sebastian Tietzak, ein Freund von mir, ein Kollege von mir, ein Journalist, der hier derzeit in Hamburg amtiert, so Quatsch, lebt und arbeitet. Und er hat ganz kürzlich gemeinsam mit einem Produktionsteam und in Zusammenarbeit mit der guten Content-Agentur einen Dokufilm produziert und veröffentlicht bei dem Rechercheformat Die Spur des ZDF. Und diese Doku dreht sich um die Welt von Roblox, ein Spiel oder vielmehr eine Plattform, auf der eine ganze Reihe von Spielen veröffentlicht werden und spielbar sind für alle, die daran Interesse haben. Ein Spiel oder eine Spielewelt, die sich vor allem richtet an ein jüngeres Publikum und enorm populär ist. Viele Millionen Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt loggen sich da täglich ein. Und dieses Spiel allerdings birgt auch einige sehr tief schattierte Schattenseiten. Um diese Schattenseiten dreht sich die Arbeit von Sebastian Tietzak und seinem Team, die diesen Film produziert und veröffentlicht haben, anzusehen über den Link in der Folgenbeschreibung. Da kommt ihr direkt in die Mediathek und könnt euch den ansehen. Von mir eine ganz große Empfehlung schon mal vorneweg. Der Schwerpunkt dieser Doku legt sich auf den Themenkomplex des Cybergroomings, also wenn vor allem erwachsene Spieler und Spielerinnen, aber vor allem sind es Spieler, anbandeln an minderjährige Spielerinnen und Spieler und versuchen, eine intime Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen. Die Abgründe, wie gesagt, die sind tief und um diese Abgründe dreht sich dieser Beitrag, ein sehr sehenswerter noch dazu. Und diese Veröffentlichung dieses Beitrags habe ich zum Anlass genommen, Sebastian mal wieder hierher einzuladen und zu fragen, wie entstand eigentlich diese Doku, wie viel Arbeit floss da rein, wie ist er mit seinem Team bei der Recherche vorgegangen und aber auch mit ihm gemeinsam in die Zukunft zu blicken und die Frage zu stellen, könnte das jetzt seine Arbeit und die seines Teams ein Türöffner sein, in Zukunft noch mehr investigative Arbeit im deutschsprachigen Spielejournalismus zu verankern. Der deutschsprachige Spielejournalismus kennt durchaus investigative Arbeit. In den letzten Jahren sind da immer wieder Beiträge erschienen, auch von Sebastian mitproduziert, maßgeblich. Trotzdem, auch in meinen Augen, gibt es da noch sehr viel Nachholbedarf, viele Themen und Problemfelder, die offen liegen, aber die aus verschiedenen Gründen von vor allem Fachredaktionen nicht bearbeitet und belegt werden. Und gemeinsam mit Sebastian stelle ich mir die Frage, woran liegt das? Ändert sich das womöglich in Zukunft und zapfe dafür das Wissen von Sebastian ein, das er jetzt gesammelt hat während der Arbeit eben an dieser Doku. War ein hochinteressantes Gespräch und nicht zuletzt natürlich geht es auch darum, wie sich das Leben von Sebastian eigentlich verändert hat, seit er zuletzt am 21.08.2021 hier bei mir und bei Okay Cool trifft zu Gast war. War hochinteressant, ich habe mich sehr, sehr gefreut mit ihm zu sprechen und wünsche euch bei diesem Gespräch ganz viel Spaß. Ich möchte aber auch noch ein kleines PS nachschieben und ich kann nicht fassen, dass ich diesen Satz jemals in meinem Leben sagen würde. Aber folgendes, der kleine Audiodoku-Beitrag, ich und der Aquarium-Designer, wird damit um eine Woche verschoben. Ich habe nämlich gedacht, der zeitliche Zufall ist so gut, Sebastian hier als Gast zu haben, kurz nach Veröffentlichung der Doku, da kann der kleine Audiobeitrag, in dem ich den Geheimnissen eines Spielnamens Aquarium-Designer nachjage, auch noch eine Woche warten. Versteht ihr bestimmt, es ist so absurd, diesen Satz auszusprechen, aber ihr wisst, was ich meine oder wenn auch nicht, dann freut euch auf nächsten Sonntag. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Gespräch zwischen Sebastian Tietzak und mir. Fantastisch. Apropos Ausschlag, vielleicht das vorneweg. Ich hoffe, das wird nicht im Laufe der nächsten Stunde zum Problem werden. Aber du bist mit dem Risiko ja vertraut. Du bist selber ja auch Haustierbesitzer, wie ich weiß.
Ja.
Mir ist vor wenigen Minuten mein wenig sportlicher Kater Samson, einer von zweien, auf den Oberschenkel gesprungen und hat mit aller Kraft versucht, seinen unsportlichen Körper hier hochzuwuchten. Und er ist hängen geblieben und hat sich mit den Krallen wieder abgefedert.
Nein.
Und ohne Witz, ich sitze hier gerade ich sag mal mit dem offenen Bein. Es blutet tatsächlich. Ich habe schon ein buntes Pflaster drauf gemacht. Das wollte ich nur hier loswerden. Mir ist gar nicht klar, warum, aber ich glaube, ich wollte es mit dir teilen, weil das war wirklich,
okay, ja, das
vor
ist
wenigen
dramatisch.
Minuten ist das passiert. Vor wenigen
okay.
Minuten.
Wenn du noch Zeit brauchst, die Blutung zu stillen, sag okay. Bescheid.
Vielen Dank. Ich bin froh, dass die Dramatik ernst genommen wird. Auf jeden Fall, ich fühle mich da sehr gut mit. Ich habe mir auch noch einen Ingwertee hingestellt. Das ist ja auch gut für die sehr Wundheilung. Gut. Was soll passieren? Apropos passieren. die Brücke habe ich jetzt mit viel Kraft und Energie gebaut. Es ist was passiert. Ich habe in der Ambulation davon erzählt, ein Film, eine Doku ist erschienen, für die du mit hauptverantwortlich warst. Die allererste Frage, die groß im Raum steht, wie ist die Stimmung, wie ist die Lage, wie geht's dir damit? Es ist ja jetzt wirklich ohne Witz zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern Abend gewesen, ist ja ganz frisch.
Ja, ja, das stimmt. Es ist sehr frisch. Ich bin auch so ein bisschen übermüdet, weil wir haben gestern, also dieser Film lief im ZDF um 22.45 Uhr.
Ja.
Und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ich bin ja ein Internetmensch, ne? Ich gucke auch gar nicht mehr so viel Fernsehen, außer natürlich, ich liebe ZDF. Ich gucke die ganze Zeit ZDF, aber
durchgehend.
Aber das war trotzdem irgendwie so ein schöner Moment, den wir im Team dann so ein bisschen zelebrieren mussten, dass wir da ausgestrahlt werden. Deshalb haben wir das gestern zusammengeschaut und da einmal kurz drauf angestoßen. Und deshalb bin ich jetzt so ein bisschen müde. Aber ich bin sehr, sehr happy. Also ich meinte gerade schon mal ganz kurz, als wir gerade noch off the record gesprochen haben, dass ich, wie gesagt, ein bisschen kaputt bin, aber auch sehr glücklich darüber, dass das jetzt alles durch ist. Bis jetzt sehr gut läuft und gut ankommt, soweit unser Stimmungsbarometer zumindest reicht. Weil das ist so ein bisschen das Einzige, woran ich mich jetzt gerade gewöhnen muss. Ich kenne sonst eben diesen Rückkopplungskanal in den Game-2-Kommentaren,
ja,
wenn wir eben was veröffentlicht haben. Und der fehlt ja jetzt komplett.
Ja.
Also das ist wirklich so ins Nichts ist jetzt auch das falsche Wort dafür, aber wir haben da jetzt was veröffentlicht und so richtig greifen können wir es nicht, weil es halt eben in der ZDF-Mediathek läuft, wo es keinen Kommentarbereich gibt, oder im Fernsehen läuft, wo es auch keinen Kommentarbereich gibt.
Ja.
Und deshalb ist es so ein bisschen, da muss ich mich noch dran gewöhnen.
Das glaube ich dir sofort. Und was auch noch vielleicht dazu kommt, das ist auch, glaube ich, etwas, was du vielleicht auch schon gemerkt hast, ich auf jeden Fall, das ist bei unserer Arbeit ja auch durchaus relevant, dadurch, dass Twitter jetzt mittlerweile X weggebrochen ist als so eine Plattform, wo man ja auch die eigene Arbeit präsentieren konnte und auch viel Feedback in der Vergangenheit zumindest bekommen hat, dass dir das jetzt auch fehlt, finde ich, macht sich auch bemerkbar. Also ich teile auch dieses Gefühl, dass du auch hast, du jetzt viel akuter als ich, aber dass diese Rücklaufkanäle weniger geworden sind und vor allem in dem Fall jetzt natürlich quasi fast null.
Ja, ja. Ja, ist halt, keine Ahnung, muss ich mich dran gewöhnen. Aber wie gesagt, bis jetzt trotzdem das, was mich erreicht, ist bis jetzt sehr, sehr nett und positiv, beziehungsweise auch viele Leute, die dankbar sind dafür, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben.
Schön.
Was halt ehrlich gesagt ja auch kein einfaches ist. Aber genau, nö, trotzdem bin ich da sehr, sehr glücklich drüber bis jetzt.
Wie ist das denn mit, Moment, das frage ich, Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich hier gerade, ich habe während ich die Frage stellen wollte, es ist mir das heiße Wasser, ach Gott, ich hätte das alles einfach sein lassen sollen, das war einfach völliger Quatsch. Ich bin wieder da, das war gerade, es war erschreckend heiß und ich bin froh, nicht geschrien zu haben, mein Gott, okay, also Konzentration, ich bin wieder hier. Wie ist das denn, du hast schon in unserem kurzen Hallo, bevor die Mikrofone angehen, Gespräch auch schon angedeutet, das Thema Roblox wird dich jetzt auch noch in der näheren Zukunft weiter begleiten und, wenn ich es richtig gehört habe, auch an einem Ort, wo dieser Kommentarbereich wieder existieren wird. Kannst du da schon ein bisschen was verraten?
Genau, das ist richtig. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht verraten kann, so wirklich, ist der Veröffentlichungstermin.
Ja.
Einfach nur aus Vorsicht.
Ja.
Gerade ist es im März, aber genau kann ich da jetzt noch, oder mag ich da noch nicht zu sagen, aber genau, für Game 2 entsteht auch ein Film zu Roblox. Da geht es dann allerdings schwerpunkttechnisch eher um die ganze, um das Geschäftsmodell, um die Monetarisierung der Plattform. Da haben wir zum Beispiel mit Roblox-Entwicklern geredet. Also da haben wir auch schon viel Recherchearbeit getan. Und da produzieren wir eben auch noch einen Film. Das Ganze ist tatsächlich auch als eine Cross-Promo gestartet. Also zwischen ZDF Die Spur, wo jetzt eben dieser erste Film entstanden ist und jetzt ja auch schon zumindest teilweise lief, und zwischen Game 2. Das war ursprünglich tatsächlich alles zeitgleich geplant, hat aber letztendlich nicht ganz hingehauen. Und deshalb ist das jetzt so ein bisschen auseinandergezogen. Auch Die Spur veröffentlicht tatsächlich ihre Filme auch auf YouTube. Aber das machen sie immer erst zum späteren Zeitpunkt. Und deshalb haben wir das jetzt sozusagen, in den März geschoben. Aber da bleibt mir das Thema Roblox noch so ein bisschen erhalten.
Ja, und da werden wir nochmal im Detail drauf kommen, aber nur mal das schon nochmal nachgefragt. Das ist dann aber dasselbe, ich sag mal, produzierende Team, das auch für diesen zweiten Film dann verantwortlich ist.
Also zumindest inhaltlich. Also ich habe ja den Film für die Spur auch mit dem Martin Dietrich zusammen gemacht, dem Journalistenkollegen, mit dem ich ja zum Beispiel auch schon für Game 2 The Day Before gemacht habe. Da war er noch für die GameStar tätig, aber da haben wir eben auch schon zusammengearbeitet. Genau, und der unterstützt mich auch bei der Arbeit jetzt bei dem Game 2 Film. Der hat da auch schon Interviews geführt und Recherche geleistet. Und das machen wir zusammen. Die Produktion, die ist dann allerdings wieder Rocket Beans intern. Also da Cutter etc. Und auch die Drehs, die passieren dann alle mit dem Game2-Team. Genau. Ja. Also beziehungsweise, so ganz stimmt's auch nicht. Wir haben auch noch Interviews geführt im Zuge der Dreharbeiten für die Spur. Und davon nutzen wir auch ein bisschen Material, auch bei Game2. Also es ist tatsächlich auch da so eher so eine Mischform.
Ja. Hochspannend. Wir werden nochmal dazu kommen. Vorher aber würde ich gern gemeinsam mit dir einen kleinen Schritt zurück machen. Und zwar nochmal anzugucken, wo und wann warst du eigentlich zuletzt hier zu Gast? Ich habe nachgeguckt und tatsächlich war das in der Reihe bei OrkiCool trifft der 21.08.2021.
Ui.
Finde ich krass. 2021.
Es kommt mir gar nicht so lange vor.
Ne? Tatsächlich. Aber 2021, die große Frage, was denn, die drängt sie ja geradezu auf, aber ich frage sie jetzt trotzdem, was ist passiert in deinem Leben? Einfache Frage zu Beginn. Also
ganz
mich
einfach,
interessiert vor allem, was fällt dir zuerst ein, wenn ich dich das frage? Seit 2021, dem Spätjahr, wir waren im Grunde ja noch in dieser Pandemie drin. Was ist passiert?
Ja, ich überlege gerade. Also ich glaube, wir haben damals ja gesprochen, unter anderem, weil bei mir ja da auch beruflich sich ein bisschen was verändert hatte, im Sinne von, dass ich stellvertretender Chefredakteur von Game2 geworden bin. Das war natürlich damals ein ganz, ganz großer Schritt. Und das hat sich jetzt tatsächlich wieder geändert. Jetzt bin ich wieder normaler Redakteur bei Game2. Klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen seltsam, aber das hatte eben zum Anlass, dass ich tatsächlich schon immer und auch zu dem Zeitpunkt, als wir da gesprochen haben, so ein bisschen im Hinterkopf hatte, boah, ich würde auch gerne noch mal ein bisschen was Eigenes auf die Beine stellen. Ich würde gerne selber ein bisschen auf die, Produzentenseite wechseln. Stimmt halt nicht ganz. Also im Inhaltlichen bin ich immer noch, also ich kümmere mich auch jetzt immer noch um Inhalte und bin da redaktionell journalistisch tätig. Aber ich wollte eben ein bisschen mehr auch auf diese ganze Produzentenseite wechseln. Und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Und das Schöne daran ist aber, ich hatte erst Angst, dass das so ein, ja, vielleicht ein Hardcut wird. Also, dass es wirklich heißt, okay, ich bin jetzt direkt bei Game2 raus und mache jetzt meine eigenen Sachen. Aber als ich dann so im Gespräch mit meinem Chefredakteur, den Tim Heinke war, der hatte dann gesagt, nee, er findet das toll und er unterstützt es ja auch grundsätzlich, aber er möchte mich halt auch gerne behalten. Und das war irgendwie, das hat mich sehr glücklich gemacht, weil das zu einem Zeitpunkt auch leider unglücklicherweise passiert ist, also dass sich dieser Wechsel abgezeichnet hat, wo es mit Game2 nicht so gut aussah oder aussieht, weil eben ZDF Neo den Vertrag mit Game2 nicht verlängern wollte über den Sommer 2025 hinaus. Und das war zu dem Zeitpunkt eine sehr frische interne Informationen, die wir quasi verteilen mussten. Und gleichzeitig war ich aber zu dem Zeitpunkt auch schon eben in Gesprächen für anderweitige Produktion. Und deshalb war mir das sehr lieb, dass Tim das so vorgeschlagen hatte, dass er halt meinte, ey, pass auf, bleib uns doch zur Hälfte erhalten. Vielleicht können wir da nicht sogar eben auch was für Game2 draus machen. In dem Fall habe ich ja gerade schon skizziert, dass wir einmal für die Spur produzieren Roblox, aber auch gleichzeitig für Game2 einen Film zu Roblox produzieren. Und ja, das war für mich die perfekte Antwort, weil ich diesem Team, also ich liebe das Game2-Team unglaublich und nichts läge mir ferner, als in so einem Moment irgendwie zu sagen, okay, Leute, ich bin jetzt raus, weil ich das einfach nicht richtig gefunden hätte. Und umso schöner fand ich es, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat, dass ich da jetzt noch weitermachen darf in vielerlei Form. Ich kann unterstützen. Ich bin nicht mehr inhaltlich, redaktionell ganz so stark involviert wie vorher natürlich, weil ich jetzt eben meine Arbeitszeit um die Hälfte reduziert habe. Aber das ist jetzt gerade zumindest zum einen der aktuelle Stand. Zum anderen bin ich jetzt kürzlich auch noch zu einem Podcast gekommen, der mich auch schon sehr lange verfolgt, und zwar Insert Moin. Da darf ich jetzt nämlich auch mit Teil der Crew sein, was mich auch sehr freut, weil das hatte ich auch im Podcast gesagt, beziehungsweise auch als Manu mich netterweise gefragt hat. Ich war da auch ehrlich gesagt fast ein bisschen überfallen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Aber genau, wir hatten gesagt, dass sie daran Interesse hätten, mit mir zusammen zu podcasten. Und ehrlich gesagt, als ich irgendwann mal als das war letztes Mal Thema bei dem ersten Podcast, den wir ja gemacht hatten, dass ich ja eigentlich gelernter Industriekaufmann bin, irgendwann dann meinen Quereinstieg in die in den Games-Bereich gewagt habe. Und in dieser Wechselphase war Inside Moin quasi mein Ein und Alles. Also die habe ich wirklich rauf und runter gehört. Und deshalb ist es total witzig, dass sich das jetzt ergeben hat, dass ich davon halt auch Teil sein darf. Genau, und das hat sich jetzt gerade so verändert. Also ein bisschen was.
Sehr aufregend. Ich erinnere mich, damals in dem Gespräch war auch ein Schlagwort immer mal wieder ein Thema, wenn du so von deiner Arbeit und deinen Plänen erzählt hast, und zwar Sicherheit. Das war etwas, wo du gesagt hast, das ist dir eigentlich schon durchaus wichtig, so eine gewisse Grundsicherheit zu haben, auch gerade was so das Arbeitsumfeld und auch die finanzielle Sicherheit angeht. Und dann aber dem gegenüber steht jetzt diese Entscheidung, seit September 2024, habe ich nachgelesen, bist du jetzt in Teilzeit als Redakteur bei Game2 und machst jetzt eben auch andere Dinge. Dem gegenüber steht also diese Entscheidung zu sagen, ich möchte wirklich auch gerne noch was Eigenes machen. Und jetzt frage ich mich, was ist denn eigentlich dieser Grund oder die Motivation für dich, die so stark ist, dass du sagst, ich will wirklich dieses eigene haben? Also woher kommt dieser Wunsch?
Ja, es ist schwierig, das, glaube ich, auf einen Punkt runterzubrechen. Es sind, glaube ich, ein
paar mehrere. Herzlich willkommen, also muss nicht einer sein.
Es sind, glaube ich, halt mehrere Faktoren, aber ich glaube, so als wichtigster ist einfach dieses Ich möchte quasi so den ganzen Prozess verstehen. Ich möchte an der Ideenentwicklung bis hin zur Realisation einfach komplett beteiligt sein. Bei Game2 bekommt man da schon super viele Einblicke, aber man hat natürlich auch gewisse Elemente, die einem ferngehalten werden, was natürlich total Sinn macht, dass man jetzt als Redakteur zum Beispiel nicht bei jeder Kalkulation irgendwie dabei sitzt. Und ich dachte mir einfach, das ist für meine persönliche Weiterentwicklung einfach total wichtig, eben diese ganzen Aspekte zu verstehen, selbst zu versuchen, ins Gespräch mit jetzt zum Beispiel dem ZDF, mit potenziellen Auftraggebern zu kommen, da dann in diese Pitch-Phasen reinzugehen. Das sind einfach Dinge, die ich glaube, die mich noch mal ein bisschen voranbringen, die so meine Sichtweite ein bisschen erweitern. Ich bin Lyriker. Aber genau, das war, glaube ich, für mich so einer der ausschlaggebenden Gründe. Ich glaube, das bringt es schon ganz gut auf den Punkt.
Kann es denn dann auch passieren, jetzt schon mal ganz weit in die Zukunft gesprochen, aber es klingt ja auch so ein ganz kleines bisschen danach, dass dann eines Tages tatsächlich, ich sag mal, Produktionshaus Sebastian Tschitzak irgendwo draufsteht? Also ist das etwas, wohin du auch gerne steuern würdest, oder sagst du dir auch, du, also das ist jetzt erstmal, ne, als nächster Schritt schon was sehr Erfüllendes?
Also ausgeschlossen ist es auf gar keinen Fall. Wie das nachher aussehen könnte, keine Ahnung, da erlaube ich mir jetzt gerade, da sind wir halt einfach noch nicht weit genug, so weit zu denken. Der Traum ist bestimmt irgendwie da, ob da jetzt mein Name im Firmentitel stehen muss, das glaube ich eher nicht. Und tatsächlich auch jetzt, wie wir das machen, also wir arbeiten zusammen mit einer anderen Produktionsfirma, die nennt sich Guter Content. Ja. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich da halt einfach mehr involviert bin. Also es fühlt sich nicht an wie meine Firma, aber es ist schon, ne, ich konnte mein Team selbst aufbauen, ich konnte es zusammenstellen, ich war mit in den Kalkulationsgesprächen dabei, in den Pitch-Gesprächen. Also es fühlt sich schon quasi dahingehend so an, als wären wir da einen Schritt näher dran. Ja. Genau, eben das, was ich machen wollte, ja.
Diese Agentur, Guter Content, tatsächlich kannte ich die vorher nicht, bevor ich jetzt über dich quasi davon erfahren habe. Wie bist du auf die gestoßen? Wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit?
Einfach. Und zwar der Moritz Hase, der Geschäftsführer, der ist ein ehemaliger Rocket Beans Mensch.
Ah,
sehr gut. Dieser ehemalige Rocket Beans Mensch ist mir vielleicht auf einer Gamescom Party nochmal über den Weg gelaufen. Wir wollten die ganze Zeit quatschen und dann, haben wir eigentlich nur einen Termin gemacht, gesagt, komm, lass mal zusammensetzen. Und dann haben wir angefangen, Pläne zu schmieden. So ist es ein bisschen entstanden.
Ja. Wie sah diese Idee oder diese ersten Gamescom-Pläne aus? Also was war die Überlegung zu sagen, okay, lass uns irgendwie, okay, nee, offenbar dieses Oha sagt mir, ich muss gar nicht mutmaßen, es wird eh nicht richtig sein. Was waren die Pläne?
Das ist schwierig. Also ehrlich gesagt, wir haben ganz viele Ideen gehabt und auch schon gepitcht, die wir umsetzen wollten. Weil ich meinte ja schon zu dir, ne? Ich hatte diesen Gedanken schon tatsächlich sehr lange. Der war auch schon, als bei Game2 beispielsweise noch Colin Gebel, der Chefredakteur war, da war bei mir schon irgendwann so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, oh, ich glaube, ich würde auch gerne noch mal was anderes probieren. Und ich habe dann parallel in meiner Freizeit mit einem guten Freund von mir, dem Adrian Heinrich, zusammen schon so Pilotkonzepte ausgearbeitet und auch schon stellenweise Dinge produziert. Und da waren ganz viele Sachen. Also wir haben einen Podcast, eine Pilotfolge vorproduziert, die eben auch so ein bisschen reportagigen Charakter hat. Wir haben aber auch einen YouTube-Comedy-Gaming-Dings entwickelt und keine Ahnung, da sind so viele Ideen, die irgendwo rumliegen und stellenweise auch schon fertig entwickelt wurden. Da gab es ganz viel. Nur wir haben uns dann relativ schnell, das muss man auch sagen, guter Content. Die haben zum Beispiel das Format Chris Müller für Funk produziert. Das ist ein junger Journalist, der sich allen möglichen gesellschaftspolitischen Themen widmet und die journalistisch schön aufbereitet, stellenweise auch in Shortform-Content. Und guter Content hat einfach einen Fokus auf journalistische Arbeit. Und da war dann gerade zu dem Zeitpunkt, wo bei mir das so durch die The Delic-Reportage, die ich bei Game 2 gemacht habe, zum Beispiel, wo es um das Spiel Gollum ging oder auch The Day Before, da war dann relativ schnell klar, dass wir uns darauf auch noch ein bisschen konzentrieren wollen. Und das war dann nachher so auch der erste Türöffner, sag ich mal.
Ja, ich finde das ganz faszinierend, weil wenn du von diesen Prototypen sprichst, an denen ihr einfach mal so herumprobiert habt, da hört man ja schon raus, die sind thematisch ja sehr breit gefächert und demgegenüber steht ja aber auch dieser neue Schwerpunkt, den du für dich und deine Arbeit gefunden hast, nämlich diese investigative Arbeit, bei der ich mich jetzt frage in deine Richtung, was ist es eigentlich, was dich daran so fasziniert? Also diese großen und im Idealfall auch tiefen Recherchen, die vielleicht sogar auch Dinge rausbringen, die so noch gar nicht bekannt oder in dem Kontext mal gesehen wurden. Was ist es, was da so bei dir die Fingerspitzen zum Jucken bringt?
Ich glaube, da geht es mir ein bisschen so wie dir. Also ich habe mir auch schon oft irgendwelche Interviews von dir angehört und du schwärmst ja auch immer davon, dass du sagst, der Spielejournalismus, der muss einfach sich noch ein Stück weiterentwickeln. Und das, was wir da jetzt dankenswerterweise bei Game 2 erst machen durften, was ich jetzt gerade für die Spur mache, diese, sage ich mal, eher investigative Berichterstattung, das ist halt wahnsinnig schwierig zu stemmen. Ja. Das ist super zeitaufwendig, das ist super kostenintensiv und das bindet super viele Arbeitskräfte. Und das ist, ich verstehe einfach, dass das nicht so einfach ist für viele auch Medienhäuser zu sagen, okay, wir machen das, gerade im Games-Bereich, was ja eben immer noch auch eine gewisse Nische darstellt. Und ich glaube, das ist das, was mich daran so reizt. Also ich habe so das Gefühl, da passiert noch nicht so viel, es passiert was, ne? Also du bist ja auch immer jemand, der in die Richtung arbeitet, keine Ahnung, zum Beispiel auch auf ein Bier, GameStar macht ja auch in die Richtung was. Es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt, aber ich glaube eben noch nicht genug. Und wir haben jetzt auch einfach so ein bisschen den Vorteil, A, durch Game 2 und auch durch die Beziehung, die wir dadurch eben knüpfen konnten, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das eben auch auf so einem Level zu machen, das ich halt einfach total spannend finde. Also da steckt einfach ein bisschen Produktionsaufwand hinter. Wir können das schön in einem Video aufbereiten. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß und Freude, da halt eben Themen zu beackern, die ich einfach sehr wichtig finde für die Games-Branche.
Da sind wir schon beim Thema konkret angekommen, nämlich Roblox. Wie kam das auf den Zettel? War das etwas, was du schon länger im Blick hattest und gesagt hast, du, da wäre mal wirklich interessant, da nochmal eine größere Lupe dran zu stellen? Oder war das etwas, was von der Agentur vorgeschlagen wurde? War das eine von vielen Ideen? Wie kam das in den Fokus?
Das war tatsächlich eine von mehreren Ideen.
Ja.
Also es hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass das ZDF-Format die Spur Interesse hätte. Da standen wir im Kontakt. Wir hatten so einen allgemeinen Pitch, sage ich mal, für investigative Themen vorbereitet. Und da kam es dann zum Gespräch und dann haben wir einfach sehr breit über alle möglichen Themen gesprochen, die wir so in der Hinterhand hatten oder über die wir gerne etwas machen wollen würden. Und ja, da irgendwann ging dann dieser Fokus auf eben dieses Roblox-Thema. Man muss, glaube ich, dazu sagen, das, was wir da jetzt berichtet haben, das ist jetzt so manchmal auch das Feedback, was ich so stellenweise lese, ist jetzt nicht was komplett Neues. Also es ist natürlich so, dass über Roblox auch schon berichtet wurde. Und ehrlich gesagt, ist uns da stellenweise auch so ein bisschen die Zeit zuvor gekommen, weil da gab es jetzt zum Beispiel eine ausladende Reportage von Bloomberg zum Thema Roblox. Es gab von einem Shortseller, die nennen sich Hindenburg, die haben auch noch mal über Roblox berichtet. Also es ist in der Zeit einfach auch wahnsinnig viel passiert, aber wir waren die ganze Zeit schon an diesem Thema. Aber ich glaube trotzdem, dass da dieser neue Blick auf Roblox oder der aktualisierte Blick eben trotzdem sehr viel wert ist. Und gerade hinsichtlich, Roblox hat jetzt noch mal die Sicherheitsmaßnahmen verändert von dieser Plattform. Und dass wir dahingehend auch geschaut haben, okay, reicht das denn aus? Weil das ist, glaube ich, etwas, was noch bis jetzt nicht so groß aufgegriffen wurde. Und deshalb Ja, also die Zeit war schwierig bei dieser Reportage, weil das halt eben einfach über eine halbe Stunde, ein halbes Jahr gedauert hat. Halbe Stunde wäre schön.
Also da wäre ich beeindruckt und schockiert gleichzeitig gewesen, ehrlich gesagt.
Ja, genau, der über ein halbes Jahr gedauert hat. Aber ja, ich glaube, wir haben da trotzdem irgendwie einen interessanten Blick auf diese Plattform gefunden und eben auch wichtige Dinge aufgedeckt, die uns selber schockiert haben. Ja. Ich überlege gerade, habe ich gerade deine Frage beantwortet oder bin ich irgendwann abgewichen?
Nee, total. Wenn ich so neugierig sein darf und, ne, also um Gottes Willen, sag auch bitte auf gar keinen Fall, sonst verklagen wir hier den Scheiß aus dem Okay Cool Haus raus. Was stand denn noch so auf, nicht okay sagen, sondern nur okay im Fall des Falles bitte, nicht okay klingt nach, machen wir auf jeden Fall. Was stand denn noch so auf dem Ideenzettel drauf? Das würde mich interessieren.
Ehrlich gesagt, da bin ich gerade noch so ein bisschen vorsichtig, weil wir jetzt eben tatsächlich auch wieder im Gespräch sind mit unter anderem die Spur über die weiteren Themen. Ich sag mal so, wir haben Roblox von angestellt, weil es vielleicht das einfachere Thema war.
Ja.
Das kann ich als einziges Foreshadowing geben, dass da noch andere Themen sind, die wir total wichtig finden, wo wir nur gedacht haben, ja, vielleicht nicht als erstes.
Ja, verstehe ich gut. Dann nochmal zurück zu Roblox. Du hast schon gesagt, das ist ein Thema, auch das während eurer Recherche von der einen oder anderen, von dem einen oder anderen Team aufgegriffen wurde für eigene Recherchen, was man ja so natürlich nie voraussehen kann. Aber eine Sache tatsächlich war ja schon erschienen, bevor ihr mit der Recherche losgelegt habt, und zwar eine Doku von People Make Games. Das sind Briten, eigentlich, also es ist schwer, das irgendwie zu beschreiben. Es ist vor allem ein YouTube-Magazin, ein journalistisches YouTube-Kanal-Magazin, das gestemmt wird im Kern von zwei Journalisten, aber da gibt's mittlerweile auch ein kleineres Team drumherum, und die konzentrieren sich mittlerweile auch auf unter anderem investigativ Dokus und Reportagen in Videoform. Und die haben vor 3 Jahren auch schon eine Doku gemacht über Roblox und genau eigentlich die Themensetzung auch, die ihr auch gewählt habt, wie dieses System funktioniert, welche Rolle Kinder darin spielen, wie Kinder ausgenutzt werden, die Gefahren dahinter, das Geschäftsmodell. Das ist eine Doku, die hat bis heute 2,5 Millionen Aufrufe gesammelt auf YouTube, und es gab dann auch noch einige Zeit später, einige Monate, ein Teil 2, wenn man so möchte, weil damals die Anwälte von Roblox richtig Druck gemacht haben und People Make Games tatsächlich verklagen wollten, und das haben sie direkt auch nochmal zu einem Videothema gemacht. Also mit anderen Worten, das Thema war schon mal zumindest in einem gewissen Kreis, in einem Schlaglicht gestanden. Wie bist du und seid ihr denn damit umgegangen? Habt ihr zum Beispiel versucht, diese beiden Leute hinter diesem Kanal zu kontaktieren, oder habt ihr dieses Video studiert? Also wie geht man mit sowas um, wenn man sich eigentlich ja an so ein Investigativthema dran setzt, aber auch weiß, da draußen gibt's schon eine Doku, die das Thema schon mal so von einem großen Publikum bearbeitet hat. Wie geht man damit um?
Also wir haben das natürlich studiert, und ehrlich gesagt ist das auch eine der großen Inspirationsquellen gewesen, dass wir gesagt haben, ey, wir würden gerne nochmal wissen, was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert, wie sieht's denn jetzt aus? Der Fokus bei People Make Games liegt ja, auch wenn das Thema Cybergrooming mit angeschnitten wird, gerade mit einem expliziten Fall, hauptsächlich ja eben auf diesem Geschäftsmodell. People Make Games nennt das ein bisschen reißerisch Kinderarbeit. Das ist eben so dieser Themenkomplex, den wir eher bei Game 2 aufgreifen werden, wo wir eben auch nochmal schauen, okay, wie steht's da denn eigentlich? Da gab's auch Veränderungen mittlerweile, und da wollen wir auch einfach wissen, okay, was ist der aktuelle Stand? Was sagen da Entwickler dazu? Wir haben für beide Reportagen, sage ich mal, auch tatsächlich bei People Make Games angefragt, ob da nicht Redebereitschaft da ist. Haben aber leider nie Rückmeldung bekommen.
Ach, schade.
Ja, tatsächlich, weil ich die auch sehr sehr schätze und da das wahnsinnig toll gefunden hätte, wenn wir da die Chance gehabt hätten, zusammen drüber zu reden. Ich werde bestimmt noch mal nachfassen, vielleicht gelingt es mir ja noch mal für Game 2, aber im ersten Anlauf hat es leider nicht geklappt. Genau, und das war uns bewusst, und wir waren in dem Sinne daran interessiert, natürlich neue Aspekte aufzudecken. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Cybergrooming, das war jetzt bei People Make Games eben nur so ein Teilaspekt, da sind wir auf jeden Fall noch mal deutlich tiefer reingegangen. Es ist uns, glaube ich, geglückt, auch da zu zeigen, okay, wo da die krassen Sicherheitslücken dieser Plattform letztendlich bestehen. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben, Wir haben dort uns als minderjährig ausgegeben auf der Plattform und haben einfach mal geschaut, okay, was passiert eigentlich, je nachdem, wo man sich dort auf dieser Plattform herumtreibt. Und tatsächlich wurden wir vermehrt von Leuten angeschrieben, die dann ja sexuellen Kontakt mit diesem minderjährigen Account gesucht haben, die irgendwie versucht haben, sich zu verknüpfen. Und das war A, natürlich in der Recherche unglaublich intensiv und auch anstrengend, aber eben auch ein, ja, sehr, es war schon ein bisschen schockierend, dass das so einfach ging. Das waren wirklich innerhalb von 2 Tagen kam da dieser Kontakt zustande, der sich auch in unserem Film durchzieht, wo wir über mehrere Tage mit einer Person Kontakt gehalten haben. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir so noch in keiner anderen Berichterstattung zu Roblox gesehen haben. Das war so ein bisschen unser Ziel. Uns war bewusst, dass es andere Berichte gibt. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass Roblox da eben Probleme hat. Aber ich glaube, dass es in der Intensität noch mal ein anderes Licht auf die Plattform wirft.
Kannst du uns mal so ein bisschen reinführen, auch vor allem die Leute da draußen, die vielleicht damit jetzt nicht ständig Kontakt haben, wie man sich so eine Produktion und auch so eine Vorbereitung einer solchen Produktion eigentlich vorstellen kann? Also nehmen wir mal den Zeitpunkt, ihr habt euch jetzt gemeinsam, dein Team und die Agentur, die Produktionsagentur sozusagen, geeinigt dafür zu sagen, okay, Roblox ist unser Thema. Wie startet jetzt sowas? Wie beginnt man sowas?
Also ganz am Anfang mit sehr, sehr viel Recherche. Ich habe irgendwann so aus Scherz, glaube ich, meinen YouTube-Jahresrückblick über Social Media geteilt, weil tatsächlich Roblox mit allerhöchstem Abstand das größte Thema war. Also ich habe mir wirklich jedes Video, jeden Artikel zu Roblox angeschaut und rumgewühlt und geschaut, okay, wo sind denn da die Probleme? Und wo sind vielleicht auch die Probleme überzeichnet? Weil das gab es durchaus auch. Da haben wir, glaube ich, angefangen. Wir haben recherchiert, wir haben geschaut. Was wichtig ist, natürlich da dann auch zu überlegen, okay, mit wem sollten wir reden? Wir haben ja gerade schon die beiden von PeopleMac Games, die Redakteure von PeopleMac Games genannt, mit denen wir dann versucht haben, Kontakt aufzunehmen. Aber eben auch, wir haben nach Kindern bzw. Eltern geschaut, die Erfahrungen mit Roblox gesammelt haben, die eben auch negativ sind. Wir haben mit Medienpädagogen gesprochen, mit Institutionen, die medienpädagogisch ausgerichtet sind. Wir haben mit der Polizei Kontakt aufgenommen. Das war so, glaube ich, der erste große, die größte Arbeit. Also das allererste war die Recherche und das ging tatsächlich sehr, sehr lang. Und da standen wir dann auch im Austausch mit dem Format Die Spur. Da wurden uns 2 Redakteurinnen, die uns da tatkräftig unterstützt haben, zur Seite gestellt, die wir theoretisch rund um die Uhr hätten anrufen können, die uns dann quasi immer entweder Input gegeben haben, wo sie sehen, wo wir noch etwas machen könnten, was gerade noch im Film fehlt, oder aber sich auch einfach angehört haben, was wir bis jetzt gefunden haben. Und als wir dann mit der Recherche weit genug waren, dann ging es in die inhaltliche Konzeption. Das ist quasi wie so eine Art Drehbuch, das man schreibt, aber es ist so ein Wunschdrehbuch. Klingt ein bisschen wild bei einer Recherche dieser Art, aber das gehört einfach dazu, dass man sozusagen ein bisschen absteckt, was passiert nachher im Film und wie können wir diesen Film inszenieren, dass halt auch Zuschauende am Ball bleiben. Deshalb braucht man dieses Drehbuch und auch damit die Redaktion von Die Spur eben versteht, was wir da vorhaben. Und wenn dieses Drehbuch dann auch nochmal durch mehrere Hände gegangen, abgenickt wurde, dann geht es an die Produktion, dann geht es an die Dreharbeiten. Da gab es dann einmal eine Zeit lang, wo wir quasi in einer Art Redaktionssetup gedreht haben. Dann gab es aber auch noch die ganzen Drehs, die wir außerhalb gedreht haben, zum Beispiel bei der Computerspielschule, wo wir mit Medienpädagogen gesprochen haben, aber auch mit Kindern gesprochen haben, wo dann Interviews geführt werden, wo wir rumgeführt werden in dieser Institution und da so ein bisschen Bilder einfangen. Genau, und wenn das alles erledigt ist, die Interviews geführt wurden, dann geht man zurück, geht in den Schnitt und dann wird geschnitten, es wird aber auch noch korrigiert, es wird der Text umgebessert, es wird alles nochmal umgestellt, was man sich vorher ausgedacht hat, weil man gemerkt hat, oh, guck mal, der Film funktioniert ja gar nicht ganz so, wie wir uns das dachten. Ja gut, dann müssen wir vielleicht das und jenes nochmal kürzen oder das und jenes an eine andere Stelle packen. Und das war dann auch nochmal ein langer Prozess. Und dann war irgendwann der Film fertig.
Das ist hochspannend und auch schön, dass du es von alleine genannt hast, sonst hätte ich das selber nochmal irgendwie versuchen müssen reinzuwerfen, die Sache mit diesem Drehbuch. Das ist ja, wie du weißt, nach wie vor etwas, worüber ich auch immer wieder nachgedacht habe. Wir haben uns vor einiger Zeit mal beim Mittagessen getroffen und auch unter anderem über diese Recherche unterhalten, die da gerade noch lief, und auch die Sache mit dem Drehbuch. Und da muss ich dich jetzt nochmal fragen, jetzt wo du auch nochmal ja noch mehr Zeit in dieses Konstrukt, sage ich mal, reingesteckt hast. Ich habe in der Vergangenheit auch Erfahrungen mit diesem Konzept gesammelt, dass man eben im Rahmen solcher Reportagen, ob es jetzt für Audio oder für Video ist, so ein, in Anführungszeichen, Drehbuch schreibt, in dem man wirklich, ja, wie du es auch gesagt hast, eine Wunschdramaturgie ausarbeitet und sagt, okay, das sind die Dinge, die wir erzählen wollen, das sind unsere Kenntnisse, die wir im Idealfall erreichen, und das sind die Gespräche, die womöglich sogar im Idealfall so verlaufen, dass wir zu diesen Talking Points, zu diesen Gesprächs- und Erkenntnispunkten kommen. Und so sehr ich auch damals, als ich selber damit mal in Kontakt kam, ist schon einige Zeit her, das als sinnvoll verstanden habe, so ein Drehbuch wirklich zu haben, wo man auf sich immer wieder zurückbeziehen kann, fand ich es auf der anderen Seite auch immer sehr seltsam und eigentümlich, dass man eine laufende Recherche ausrichtet nach den Wünschen eines idealen Drehbuchs. So zumindest lief es in dieser damals anlaufenden Produktion. Und das fand ich immer irritierend, weil mein Eindruck war, in diesem spezifischen Fall, der Wunsch nach einer Dramaturgie und nach bestimmten Momenten, weißt du, wo man so weiß, okay, und das, da kommt die Ablende und Werbung, wo Leute sagen, um Gottes Willen, ich kann es nicht fassen, dass dieser Wunsch, diese Momente zu haben und vielleicht sogar zu provozieren, größer war als der Wunsch an den Investigativerkenntnissen. Und das fand ich immer so ein bisschen unglücklich. Und wie gesagt, ich formuliere es extra so, das war mein Eindruck. Nicht, dass das so gewollt war, aber es war mein Eindruck in diesen Gesprächen. Und das fand ich befremdlich. Und da würde ich nochmal gerne wissen, wie bist du mit diesem Spannungsgefüge umgegangen und wie guckst du jetzt auf dieses Konstrukt des Drehbuchs? Was sind da so deine Gedanken dazu?
Ja, ich kann mich an das Mittag mit dir auf jeden Fall noch erinnern und dass ich da auch, glaube ich, gerade ein bisschen am Kämpfen war mit diesem Drehbuch. Es ist schon etwas, woran ich mich auch sehr gewöhnen musste. Es ist für mich auch nicht das Natürlichste, wenn ich sage, wir gehen eine investigative Recherche an und müssen dann aber quasi schon im Vorfeld uns ein potenzielles Ergebnis zurechtbauen. Da muss ich aber natürlich dazu sagen, bevor jetzt irgendwie Alarmsirenen schrillen, was man in so einer Recherche natürlich macht, man redet mit den Leuten, mit denen man nachher auch die Interviews führt. Also man führt Vorgespräche und weiß dadurch schon ein bisschen, was die Personen eben zu erzählen haben oder was sie erzählen möchten. Und deshalb ist es jetzt nicht ein komplett ausgedachtes Skript, sondern es ist schon basierend auf eben den Gesprächen, die man dort geführt hat und auch die Recherchen, die man bis dahin schon geführt hat. Also es deckt sich schon zu großen Teilen. Und was ich aber auch sagen muss, es ist für mich irritierend nach wie vor. Bei Game 2 arbeite ich auch anders. Da ziehe ich erst los, führe alle Interviews, drehe alles, was ich drehen möchte, und dann letztendlich puzzle ich mir das zusammen. Dass das dort jetzt aber natürlich anders funktioniert, verstehe ich auch, weil wir eben ja auch an eine Redaktion in dem Sinne angedockt sind, die so ein bisschen schauen müssen, okay, läuft dann alles richtig? Die kennen uns noch nicht, die arbeiten das erste Mal mit uns zusammen, die müssen ja erstmal verstehen, okay, wissen die, wie man so eine Reportage aufzieht, wie man das vielleicht inszeniert? Und was auch hilft, ist, dass man durch dieses Wunschdrehbuch so ein bisschen selbst ein Gefühl für den Film bekommt und merkt, oh, guck mal, da ist noch eine Leerstelle, die müssen wir irgendwie füllen, oder da fehlt noch eine Information, die irgendwie total wichtig ist, damit man am Ende des Films alles versteht. Dafür ist das total nützlich. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe das und gleichzeitig hat es mich natürlich auch im Prozess sehr angestrengt. Was ich aber auch sagen muss, dass da die Spur oder die beiden Redakteurinnen, die uns betreut haben, da auch total offen waren im Sinne von, wenn wir etwas hatten, was sich nachher dann doch als eine Leerstelle, als Sackgasse herausgestellt hat, dass wir dann auch sagen können, okay, sorry, das müssen wir rausnehmen. Das gibt einfach nicht das her, was wir dachten, was es hergibt. Und das ging sowohl von unserer Seite aus, als auch von deren Seite aus, dass die auch selbst gesagt haben, ey, passt auf, das war ein guter Ansatz, zeigt sich jetzt, funktioniert nicht so ganz, nehmt das mal raus. Also es sind zum Beispiel zwei komplette Teile, die wir gedreht haben, aus diesem Film letztendlich rausgeflogen, weil wir gemerkt haben, okay, das bringt den Film jetzt nicht voran und die Interviews sind anders gelaufen, als wir das gedacht haben. Deshalb, das ist nicht im Sinne von, okay, man formt sich jetzt schon man geht schon mit einem Ergebnis an die Recherche dran, so ist es da auf gar keinen Fall. Und das ist auch gut. Es ist nur ein Arbeitsprozess, an den man sich wirklich gewöhnen muss und der auch stellenweise gerade am Anfang sehr kräftezehrend ist. Ja.
Hattest du denn den Eindruck im Gespräch mit dem ZDF, wo bestimmt ja auch Leute mal an dieser Produktion beteiligt waren, nehme ich jetzt einfach mal an, du kannst gleich sagen, ob das wirklich so war oder anders, die jetzt nicht täglich mit Spielen zu tun haben, dass du das Gefühl hattest oder ihr als Team, ihr müsst an manchen Stellen auch erstmal kommunizieren und vermitteln, wie berechtigt die Recherche ist, und das ist brisant, das, weil die Erfahrungen, die ich und auch Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, durchaus manchmal machen, jetzt nicht konkret mit dem ZDF, um Gottes Willen, aber generell mit Einrichtungen, die einfach nicht sich nur um Spiele drehen oder vielleicht sogar gar nicht, dass man dort auch manchmal so eine kleine Schlucht überspringen musste, die klaffte vor Unwissenheit über diese Kultur und auch eine Sensibilisierung nicht hatte dafür, wie dringend diese Probleme manchmal auch sein können. Musstest du auch so eine Brücke erst bauen oder kam man euch da sofort auch entgegen mit einem, okay, also wenn ihr das sagt, dann ist das wohl so?
teils, würde ich sagen. Also wir reden jetzt gerade auch mit ganz vielen, klingt jetzt wahnsinnig wichtig, aber wir reden auf jeden Fall mit mehreren Auftraggebern,
ja,
und auch über unterschiedliche Themen und haben natürlich auch viel gepitcht, wo letztendlich dann eine negative Rückmeldung zurückkommt. Das ist vollkommen normal. Und da merkt man aber auch schon, dass an gewissen Stellen eben der Kenntnisstand nicht da ist und vielleicht auch das Interesse an einer Berichterstattung über Games in dieser Art nicht da ist. Dazu muss ich aber sagen, bei Die Spur war das gar nicht so. Also wir haben wirklich direkt, nachdem dieses Thema dort auf dem Tisch gelandet ist, mit dem Chefredakteur reden dürfen und haben mit dem dann wirklich auch total auf Augenhöhe über Games geredet. Er hat ein Verständnis für Games und war dem total aufgeschlossen, fand es sogar total spannend. Und wir hatten jetzt auch gerade, wir haben die Vertonung in Mainz selber gemacht. Da bin ich mit dem, mit meinem Kollegen, dem Martin Dietrich, Entschuldigung, nach Mainz gefahren. Und da hatten wir dann nachher auch nochmal so ein total nettes Abschiedsgespräch sozusagen, wo dann auch nochmal der Chefredakteur reinkam und gesagt hat, dass er total dankbar ist, dass wir denen jetzt diesen Themenkomplex eröffnen. Also da war es tatsächlich super einfach. Und auch die beiden Redakteurinnen, die uns betreut haben, die jetzt selber auch nicht die klassischen Gamerinnen sind, aber die super aufgeschlossen waren und die sich auch selber total schlau gemacht haben und auch deshalb total guten Input geben konnten. Also das war total wertvoll. Ich glaube,
das ist so wichtig. Das ist so wichtig, genau, ne? Dass diese Knotenpunkte da mithelfen. Das ist toll.
Absolut, genau. Also sicher musste man dann auch hier und da mal auch so die Relevanz von einem Roblox erklären. Aber das war dann sehr schnell verstanden und wie gesagt sehr, ja, ein sehr gutes Miteinander.
Ja, das Ergebnis, ich habe es in der Anmoderation schon erzählt, aber hier auch nochmal, ist natürlich verlinkt in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch angucken. Ich halte den Film für sehr gelungen und fragte mich aber auch beim Schauen, was hat Sebastian diese Recherche mit dir gemacht? Gibt's da was, wo du danach so, ne, wir kennen alle dieses geflügelte Wort, wer in den Abgrund schaut, so stellt fest, der Abgrund schaut zurück, es heißt anders, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Was hat das was mit dir gemacht oder wie gehst du da raus? Jetzt vor allem gerade erstmal gefragt in Bezug auf das Thema, das ihr da selbst erkundet habt.
Tja, ist schwierig zu sagen, weil ich ja jetzt gefühlt auch immer noch so halb drin bin.
Ja.
Was wir, glaube ich, ganz gut gemacht haben, ist, dass beispielsweise diese Scheinkind-Operation, wo wir uns eben als minderjährige Spieler mit minderjährigen Accounts auf der Plattform ausgegeben haben. Ich glaube, das war so die intensivste, das waren so stellenweise die intensivsten Momente, weil wir dort ja eben einfach im direkten Kontakt mit Leuten standen, die, ja, also beispielsweise dann wirst du in einen Discord-Chat gezogen und dann bekommst du einen Dickpick geschickt, dann werden dir komische Nachrichten geschickt und ja, das war wirklich grenzwertig, wo wir sehr schlucken mussten. Aber was wir gut gemacht haben, war, dass wir dort uns, also der Martin und ich, wir uns zusammen verabredet haben, gesagt haben, nee, pass auf, wir machen das zusammen, wir sitzen nebeneinander, damit wir diese Situation auch stellenweise entschärfen können. Also, ne, wenn, keine Ahnung, ich jetzt irgendeine Nachricht bekomme, die mich erwischt, dass ich dann kurz mal aufstehen kann, Luft holen kann, mit ihm reden kann, notfalls er übernehmen kann. Und das war so ein gutes Miteinander. Da haben wir, glaube ich, einen Weg gefunden, dass wir da nicht zu tief in den Abgrund schauen mussten. Und ansonsten ging es tatsächlich. Also auch die Interviews, die wir geführt haben, die waren gut, die waren stellenweise auch sehr intensiv. Gerade da zum Beispiel mit dem ehemaligen LKA-Mitarbeiter hatten wir zum Interview, der über einen Fall von Cybergrooming gesprochen hat, den er anonymisiert hat. Aber das ist natürlich auch eine wirklich krasse Geschichte, die er da erzählt. Und ja, da schluckt man auf jeden Fall und das beschäftigt einen auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt merkt man auch im Zuge so einer sehr lang anhaltenden Produktion, dass man das nachher gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Also ja. Gerade wenn du dann auch noch im Schnitt sitzt, ne, du bist von der Recherche, du bist zum Dreh, du hast diese ganzen Skripte mehrfach überarbeitet, du bist deine Notizen nochmal durchgegangen und dann sitzt du da noch wochenlang im Schnitt und schneidest diesen Film mit. Irgendwann verlierst du so ein bisschen den Stoff. Also du bist da nicht mehr so intensiv drin, sondern du siehst es wirklich nur noch als einen Film an. Und das hilft auf der einen Seite. Und manchmal fragt man sich auch so, okay, ist das überhaupt richtig, dass ich da jetzt quasi gar nicht mehr so drin bin? Aber ich glaube, es ist ein normaler Prozess, den man nicht vermeiden kann, wenn man sich so lange damit beschäftigt.
Was mir wirklich mitunter am nächsten als Zuschauer ging, waren die Interviews mit den Kindern, weil so oft geht es um die Täter und das ist ja auch wichtig, wer die Menschen sind, warum sie das machen, warum das überhaupt für die möglich ist, aber dann auch mal die Menschen zu sehen, denen das geschieht und die dann auch davon erzählen in unterschiedlichen Intensitätsebenen, was das mit ihnen gemacht hat, wie sie die Erfahrung gesammelt haben, wie sie damit umgehen, dass das eine Mädchen gesagt hat, sie hat der Schwester dann jetzt verboten, das Spiel weiterzuspielen, weil sie das alles so selber unangenehm fand. Es führt eigentlich, ehrlich gesagt, zu keiner Frage, aber ich will eigentlich nur zum Ausdruck bringen, selbst mich als Zuschauer berührt das schon so, dass das eine Weile bei mir bleiben wird und ich kann mir vorstellen und das vielleicht so als kleine Frage deine Richtung daran anschließend, das ist doch auch was, was einen dann beruflich prägt in der Hinsicht, dass man dann in die nächste Spielwelt, die man mit einem Investigativteam besucht, womöglich doch anders reinblickt als in die letzte, oder?
Nee, das kann gut sein, ja, auf jeden Fall. Also die Recherche wird uns, glaube ich, schon noch ein Weilchen verfolgen.
Ja.
Einfach das Thema ist halt intensiv. Da kann man sich nicht gegen wehren. Was ich da vielleicht nur noch sagen kann, die Kinder, die waren auch wirklich, wirklich super. Ja. Also die waren, eben weil sie in diesem Umfeld der Computerspielschule in Stuttgart ja auch verkehren, die haben eine unglaubliche Medienkompetenz und die haben das unglaublich gut geblickt. Also die können diese Umstände, die sie da erlebt haben, auf so eine gute Art und Weise beschreiben, so dass diese Gespräche auch total gut waren. Also es hat sich gar nicht schlimm angefühlt. Also im Sinne von natürlich das, was sie thematisiert haben, schon. Aber sie haben es halt eben so gut reflektiert, dass es ein total gutes und offenes Gespräch dabei war. Und das hat es, glaube ich, nochmal leicht gemacht, eben diese Gespräche auch zu führen.
Ja, ich fand es krass beeindruckend. Eines der Kinder erzählte, dass er dann im Gespräch mit einem der Täter war und dieser Täter hat dann im Discord gesagt, das Kind hat gefragt, kannst du mal ein Bild von dir schicken, damit ich mir wirklich sicher sein kann, du bist das Mädchen, für das du dich ausgibst. Und dann hat der Täter, der in Wirklichkeit ein Mann war, wo er sich dann auch zu erkennen gegeben hat, ein Bild ihm geschickt von irgendeinem Mädchen und das Kind, das dann im Interview mit dir saß, hat gesagt, er hat dann ganz einfach checken können, das ist ein Bild aus dem Internet und hat dann den konfrontiert und da dachte ich mir, holy shit, das ist so viel Medienkompetenz, hätte ich in dem Alter, in einer anderen Generation nicht gehabt, ehrlich gesagt.
Absolut.
Das auf ist krass. Ja,
das Witzige war, der Simon heißt da, der hat auch, das Zitat habe ich danach herausgenommen, aber ich fand es total auch ein bisschen süß, weil er gesagt hatte, damals, da war ich noch total naiv, da war ich noch jung.
Ja, damals.
Ach Gott, da dachte ich mir so, okay, cool, du bist so smart und so, der hat es so gut durchblickt. Also da war ich echt ein bisschen beeindruckt auch.
Ja, du hast schon erzählt von ganz normalen Sackgassen im Rahmen dieser Produktion, wo man dann einfach sagt, so entweder kommt hier nichts mehr oder wir lassen diese Straße zurück und gehen woanders lang. Aber was ist denn dann quasi im Schnittraum noch alles so auf dem Boden gelandet? Ist natürlich jetzt schwer, das zu quantifizieren, aber so ein Gefühl, also ist da nochmal viel rausgefallen für diesen engen Rahmen, wie dann dieser Beitrag auch tatsächlich erscheinen soll? Oder kann man noch viel retten sozusagen für die nächsten Filme und Beiträge, die noch kommen werden?
Genau, also ein bisschen was, also ich schaue mir jetzt auf jeden Fall nochmal Dinge an, weil ich eben für Game 2 auch durchaus schon bei dem Dreh mitgedacht hatte, okay, wir reden jetzt über mehr als nur über die Themen, die mich jetzt für die Spur interessieren. Sprich, da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was verwerten können. Also es sind explizit zwei Dinge jetzt auf der Strecke geblieben. Wir haben einmal mit einer US-amerikanischen Mutter ein Interview geführt, dessen Kind innerhalb Roblox quasi zu einem Spiel gelockt wurde, das sexuelle Inhalte gezeigt hat. Also was einfach verstörende Dinge dort gesehen hat. Ich weiß leider gerade nicht mehr genau, wie alt das Kind war. Aber mit ihr hatten wir ein Interview geführt, das wir erst auch verbaut haben. Was aber letztendlich wir nachher rausnehmen mussten, Einfach aus dem Grund, weil es sich so ein bisschen doppelt, weil wir ja eben auch in der Computerspielschule waren und dort eben auch mit Kindern direkt gesprochen haben. Und das war dann in dem Sinne das bessere Beispiel für das, was wir dort eben zeigen wollten. Deshalb mussten wir sie rauskürzen. Und was wir auch jetzt nur noch ein ganz kleines bisschen in der Reportage drin haben, ist das Thema USK. Mhm. Die hatten wir nämlich vorher auch noch besucht und auch mit der Geschäftsführerin Frau Secker gesprochen, eben über Roblox und über die Einordnung von Roblox. Und da war so ein bisschen das Problem, dass unser Timing da nicht so gut war. Wir wussten, dass die USK Roblox nochmal prüft. Also die aktualisieren einfach bei so Online-Plattformen immer mal wieder so ein bisschen ihre Kriterien, weil sie denken, okay, das müssen wir aktualisieren. Das ist ja auch eine Plattform, die lebt und sich verändert. Und als wir da waren bei der USK, da konnten sie uns einfach nur nicht sagen, wie nachher das Ergebnis aussieht. Und kurz vor Fertigstellung des Films war eben das Ergebnis bekannt. Und da hat dann die USK von Roblox von einer USK 12 Freigabe auf eine USK 16 Freigabe hochgestuft. Und da war es dann für uns schwer, das Interview mit der Frau Secker noch zu verbauen, weil dort eben der Kenntnisstand noch nicht da war. Und deshalb mussten wir nachher auch dieses Interview rausnehmen und haben dann eher im Nachklapp nochmal dieses Ergebnis mit reingebaut. Ist schade, weil es durchaus Aufwand war und eben auch das Interview total gut war, aber ja, das ist dann manchmal so.
Das sind die Hürden, ne, die man bei solchen Investigativproduktionen dann immer wieder überspringen muss. Überhaupt, was ist denn so jetzt rückblickend bei diesem zumindest jetzt erstmal abgeschlossenen Beitrag und Projekt vielleicht so ein, ich weiß es nicht, ich nenne mal dieses gefürchtete Wort Learning, was du so mitnimmst, was das investigative Arbeiten angeht, lässt du da mal reingucken in dein Instrumentarium, wo du sagst so, boah, jetzt habe ich mal so einen Prozess mal wieder komplett begleitet quasi vom Notizblättchen bis zum letzten Interview und dem Schnitt. Das nehme ich mit fürs nächste Mal.
Puh, das ist tatsächlich schwer, weil es halt jetzt noch gerade so frisch ist,
ja, beziehungsweise ja, genau, ja.
So wie richtig das ja noch nicht abschließen konnten, weil es ja auch noch weitergeht.
Ja, aber vielleicht hattest du ja irgendwo in einer Szene, wo du rumstandest, so diesen Moment von, ja shit, okay, das mache ich beim nächsten Mal anders.
Ja, also da gibt's auf jeden Fall ganz viele kleinere Sachen, die aber auch so ein bisschen dieser Inszenierungsform von Die Spur geschuldet sind, ja, im Sinne von, das kannte ich halt einfach noch nicht. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich für Game 2 Interviews führe, dann sieht man mich dabei nicht, sondern man sieht eben nur denjenigen, den ich dort interviewe. Und der Spur ist es aber eben wichtig, dem Namen gerecht, dass wir, die beiden Journalisten, eben dieser Spur folgen. Und dafür ist es auch integral, dass man halt uns immer bei diesen Interviews sieht und auch Rückfragen von uns hört. Und das haben wir beispielsweise sehr vernachlässigt am Anfang. Das mussten wir jetzt im Nachhinein dann noch ein bisschen ausbessern. Aber da habe ich leider auch gemerkt, dadurch, dass ich bin so ein Typ, wenn ich ein Interview führe, ich werde dabei einfach ein bisschen faserig. Aber auch irgendwie absichtlich, weil ich halt mit der Person dann auch einfach ein Gespräch führe und gar nicht so als Interviewmensch diese eine total scharf formulierte Frage stelle.
Ja.
Das ist irgendwie so mein Stil. Und daraus dann nachher natürlich irgendwie eine klare Rückfrage rauszuschneiden, ist nicht so einfach. Also das muss ich mir fürs nächste Mal noch ein bisschen auf die Fahne schreiben.
Ich kenne das Problem, da ohne Witz. So. Das ist wirklich, das verlangt so viel Disziplin. Aber man weiß schon manchmal in diesen Interviews, man stellt eine Frage und weiß direkt nach der Frage, ja scheiße, wie willst du das denn jetzt am Ende verwerten, egal was geantwortet wird? Das ist so offen formuliert, das ist für einen Podcast toll, aber nicht für eine Reportage. Ich kenne das so gut.
Ja, genau. Das ist sowas, was ich auf jeden Fall noch ein bisschen lernen muss. Und es sind halt viele Dinge, die sich so diesem der Produktionsart, die halt eben so die Spurfilm hat, da haben wir halt jetzt wahnsinnig viel noch gelernt. Und auch der Input von den beiden Redakteuren, der war super viel wert, weil das sind halt erfahrene Journalistinnen. Ich mit meinen zwei Investigativreportagen, die ich für Game 2 gemacht habe, stehe da ja jetzt, sage ich mal, noch relativ am Anfang. Und das war natürlich total wertvoller Input und viele Dinge, die ich dabei halt noch lernen konnte, das aber eher so Details sind, sage ich mal.
Ja. Spannend. Dann vielleicht von hier zum Ende nochmal den Rahmen nochmal ein bisschen weiten. Und zwar, du hast da was ganz Spannendes gesagt, und zwar, dass ihr jetzt auch, nur vorsichtig formuliert, ohne dass man uns jetzt wieder wegklagen kann, im Gespräch bereitsteht, mit unterschiedlichen potenziellen Auftraggebern für neue Beiträge dieser Art, also investigative Beiträge aus der Welt der Spiele und Spielkultur. Und da würde ich gerne noch eine Frage ranknüpfen mit so einem kleinen Ausblicksgedanken. Und zwar, würdest du jetzt sagen, dass wir befinden uns jetzt zu Beginn einer, ich sag mal, Aufwindphase oder womöglich eines ersten, jetzt das große Wort, goldenes Zeitalter, für Investigativarbeit rund um Spiele und Spielejournalismus und all den Kram. Würdest du das so nennen, weil ja offenbar jetzt Türen mal wieder aufgestoßen wurden, auch dank euch, und Leute sagen, okay, da können wir was machen. Siehst du das so oder würdest du das anders beschreiben?
Also ich hoffe es auf jeden Fall ganz stark. Ich merke, dass es an mehreren Stellen eben dieser Wunsch einfach da ist, da auch einfach noch mehr zu machen. Ne? Ich hatte vorhin ja schon ein paar Namen, abgesehen von dir, ja, genannt. Genauso bei der GameStar, die auch immer weitermachen und neue Themen aufmachen wollen. Ich habe auch mit dem Jochen Gebauer von The Pot gesprochen und der auch meinte, ach Mensch, genau sowas hatte ich auch vor und war schon kurz davor, das zu machen. Man merkt einfach, dass da einfach die Bereitschaft da ist. Und das finde ich super. Und gleichzeitig hoffe ich, und da sind wir jetzt hauptsächlich sozusagen im Kontakt, zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen, da sehe ich einfach so das größte Potenzial dafür, weil die eben auch an solchen Themen interessiert sind, wo jetzt nicht wirklich die ganze Welt den Atem anhält, sondern eben auch für eben ein vielleicht potenziell ein bisschen kleineres Publikum oder zumindest eben so einen Themenbereich an oder betrifft, den jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Und da merke ich schon, dass grundsätzlich da ein Interesse da ist. Aber wir haben jetzt auch gerade durch die politische Entwicklung und wir wissen ja auch, wie das Öffentlich-Rechtliche derzeit dasteht, die ja auch mit vielen Umstrukturierungsmaßnahmen zu kämpfen haben. Das ist, glaube ich, gerade so ein Umorientieren, Schauen und Hoffen. Also ich kann es dir nicht sagen, aber ich hoffe, dass es da einfach noch viel mehr gibt. Wir sind ja dankenswerterweise auch im Gespräch, jetzt auch nicht nur mit ZDF Die Spur, sondern auch mit anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und da merken wir, dass der Bock auf jeden Fall an vielen Stellen da ist. Mhm. Die Frage ist halt eben, ob sich das geleistet werden kann. Und da sind wir jetzt gerade mal am Schauen.
Ja. Toll. Ich bin ganz doll gespannt, wie es weitergeht. Ich muss wirklich auch nochmal hier danken für die Arbeit, die du und ihr da gemacht hast. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt und schaue da voller Begeisterung mit drauf, weil es auch für mich also inspirierend ist, motivierend. Ich finde es einfach toll, dass sowas existiert. Diese Arbeit, die ihr macht, ist einfach schön. Das wollte ich dir auch nochmal hier mitgeben.
Super, vielen Dank. Das bedeutet mir von dir sehr, sehr viel.
Na, also, ich gebe mir größte Mühe. Toll. So, das war's. Vielen herzlichen Dank an Sebastian für seine Zeit. Vielen herzlichen Dank an euch da draußen für eure Ohren und ebenfalls natürlich die Zeit. Und ich freue mich einfach, dass wir alle mal wieder zusammengekommen sind, diese Folge hier zu hören. Ich wünsche euch eine ganz tolle neue Woche. Falls ihr bei Orkel Cool zu den Steady-Abonnenten und Abonnentinnen gehört, dann könnt ihr am Dienstag und Freitag direkt die nächsten Folgen euch ins Trommelfell reinjagen. Ansonsten hören wir uns hier am Sonntag. Falls ihr Interesse habt an diesem besonderen Katalog von Orkel Cool, dann gibt's auch ebenfalls einen Link in der Folgenbeschreibung, um ein Abo euch zu schnappen, jederzeit kündbar und der direkte Weg zum Herzen und zum Glück und zum allen guten Dingen, die man sich so vorstellen kann. Gute Nacht.